Hallo Alex.
Hallo Thorsten.
So, was haben wir alle gelernt, wenn ich anfange zu sprechen?
Ein ehernes Gesetz, oder?
Ein ehernes Gesetz, genau. Es gibt wieder ein Special. Diesmal sind wir nicht in den 90ern. Sondern wir sind als 80er-Jahre-Podcast, hat es aber mit der Zahl 80 zu tun. Wir ehren einen ganz, ganz großen Künstler, der 80 geworden wäre, leider Gottes nur. Aber er hat jetzt am 5. September 2026 seinen 80. Geburtstag. Willst du verraten, wer das ist?
Es handelt sich um einen Menschen, der als Farrokh Bulsara in Sansibar geboren wurde, nachdem eine Straße in München benannt ist.
So.
Kaum zu glauben, ja.
Wer könnte das jetzt sein?
Soll ich es verraten?
Er ist auch königlich gewesen durchaus.
Ja, könnte man so sagen. Also, ich lasse die Katze aus dem Sack. Ja. Freddie Mercury, der Sänger von Queen.
Genau, der Sänger von Queen, der auch dann selber Solo war und eben zu Ehren seines 80. Geburtstages und der Tatsache, dass er und aber auch Queen sehr eng mit München verbunden war und wir ja auch eine gewisse Affinität zu der Stadt haben, abgesehen davon, dass wir da seit Jahrzehnten wohnen, haben wir uns gedacht, dann sollten wir doch einfach mal über Freddie Mercury sprechen und eben auch den Bezug zu München, zur Stadt, warum, wieso. Und es gibt eigentlich auch eine relativ einfache Erklärung schon, ne, dass in den 70er Jahren das eigentlich angefangen hat, diese Beziehung.
Ja. Queen haben zwischen den Jahren 1979 und 85 fünf Alben in München, zumindest teilweise in München, produziert. Und Freddie Mercury hat dann sein Soloalbum Mr. Bad Guy auch noch hinterhergeschoben, auch im Jahr 1985.
Ja, genau. Das heißt, insgesamt hat sich die Band hier relativ wohl gefühlt und deshalb waren sie eigentlich auch sehr, sehr gerne hier in der Stadt. Und wir haben jetzt zwar dich so ein bisschen schon als Gast, das erzähle ich gleich nochmal, aber wir haben noch, und damit will ich dich jetzt gar nicht schmälern, wir haben noch einen ganz besonderen Gast.
Oh ja.
Vor allem, was uns ja sehr gefreut hat, wir haben einen Gast, den wir extrem oft zitiert haben, weil er irgendwie, glaube ich, der Musiker ist, der, ich sag mal, bei nahezu ganz, ganz vielen Alben als Studiomusiker mitgemacht hat, aber auch vor allem als Live-Musiker. Und den haben wir nachher nochmal im Interview, den guten Kurt Kress.
Ja.
Denn Kurt Kress hat auch bei Freddie Mercury beim Soloalbum an den Drums gesessen und erzählt uns da ein paar sehr, sehr spannende Einblicke in die Zusammenarbeit mit Freddie.
Ihr könnt euch drauf freuen, auf jeden Fall, ja.
Aber bevor wir hier, ne, das machen wir so ein bisschen wie im klassischen Drama, so der, bis dahin müsst ihr mit uns noch ein bisschen Vorlieb nehmen und der Tatsache, wie denn eigentlich das alles so entstanden ist. Also gerade so zum Beispiel die Frage Freddie und München, die Beziehung zwischen der Stadt und dem Sänger und warum eigentlich München so die zweite Heimat von ihm geworden ist.
Ja, und da habt ihr ja einen Experten in meiner Person auch da.
Gell? Ich wollte gerade sagen, ja, das wollte ich mal sagen. Wir wissen durch dich, also auch da haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, du machst ja die Queen und Freddie Mercury Touren durch München. Das heißt, insofern haben wir eigentlich mindestens anderthalb Gäste in diesem Podcast.
Könnte man so sagen.
Aber das heißt, ich werde dich auch entsprechend challengen.
Ja, bitte, bitte, ja.
Und dann lass doch mal raus.
Ich beantworte gerne all deine Fragen.
Wann war denn das erste Mal Queen in München und wie ging es weiter dann?
Am 2. Dezember 1974 zum Preis von 11,30 Mark die Eintrittskarte.
Oh, ja, günstig.
Und das war sogar ein Doppelpack zusammen mit Lynyrd Skynyrd, deren Hit Sweet Home Alabama genau in dem Jahr auch rausgekommen ist. Also ein Schnäppchen, könnte man sagen.
Ein Schnäppchen. Und den Konzerten sind dann auch weitere große Konzerte gefolgt?
Absolut. Dann war als nächstes schon die Olympiahalle dran und später, ein Jahr später, 79, dann die Rudi-Sedlmayr-Halle gleich zweifach. Also jeweils dann eigentlich, kann man sagen, um die 12.000 Gäste, die dann schon da waren. Ende der 70er.
Und da hat ihnen wahrscheinlich das Bier gut geschmeckt, aber auch klangtechnisch gab es hier ein Studio, über das wir dann nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen.
Ja, Absolut. Also das existierte auch schon ein paar Jahre und andere Bands haben ihn davon begeistert berichtet. Die Rede ist vom Musicland Studio und dann haben sie eben gesagt, oh, Wahnsinn, lass uns das doch auch mal ausprobieren. Die sind technisch auf dem allerbesten Niveau und dann nehmen wir doch auch mal was dort auf.
Ja, ja. Und die müssen auf jeden Fall auch die Musicland Studios einen Synthesizer gehabt haben, denn da bin ich ja wieder Feuer und Sehr Flamme. Gut. Abgesehen davon, dass ich das Album auch selber als Vinyl habe, The Game 1980 mit Another One Bites the Dust und Crazy Little Thing Called Love. Da steht extra drin, dass auf diesem Album zum ersten Mal auf einem Queen-Album auch ein Synthesizer, ja, ein Oberheim OBX verwendet, ja, wurde. Und ich weiß noch, als ich damals die Platte mir gekauft und angehört habe, habe ich natürlich die ganzen Liner Notes gelesen und ich so, yes, da ist ein Synthesizer, ja, drauf und man hört ihn auch manchmal raus. Also ja. Ja.
Und das war wirklich, da hat auch zum Beispiel der Münchner Producer von Queen, der Reinhold Mack, Einfluss einfach gehabt. Hey, hey, es gibt da so eine neue Gerätschaft, wollen wir das nicht mal, ein neues Modell, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und dann hat sich die Band auch drauf eingelassen.
Ja, ja, ja. Den haben sie dann wahrscheinlich auch weiter benutzt, weil es gibt ja dann den, wobei unter Queen-Fans eher etwas, ich sag mal, nicht ganz so anerkannten Soundtrack zu, ja, Flash Gordon, den ich auch gekauft habe, weil ich fand das Album ziemlich geil, zumindest. Wobei, ich gebe zu, da war ja auch sehr viel so Score-Geschichte, ja, mit dabei, ja, oder irgendwie gebrabbelt wurde, also nicht von Queen gebrabbelt wurde, sondern, ja, Filmausschnitte mit dabei, genau, waren. Aber Flash, ja, das ist schon einfach auch, ja, mega. Also ich hab's, deshalb habe ich davon die Kassette, lustigerweise.
Sehr gut.
Und dann ging's weiter.
Ja, 1982. Das nächste Münchner Album war dann Hot Space. Da war beispielsweise drauf Body Language, aber auch Under Pressure. Zusammen mit David Bowie. Und das wiederum, die Originalaufnahmen waren aber in Montreux gemeinsam. Queen hatten auch ein Studio in Montreux und da war David Bowie eben auch zu Gast. Anfangs waren so auch andere Songs im Raum gestanden, die man gemeinsam hätte aufnehmen wollen. Es wurde im Endeffekt Under Pressure. Ja,
aus so einer Session eigentlich mehr
oder weniger entstanden.
Genau, ne? Ja, genau. Ja. Body Language finde ich zum Beispiel auch eine ziemlich coole Nummer. Ja. Auch eher ein Song, der auch gar nicht mal jetzt so diese, wie soll ich sagen, Anerkennung findet, nee, weil es einfach, gell, ein bisschen anders war. Mhm, aber ich glaube, es war wichtig, dass sie dann auch eben musikalisch sich ein bisschen gedreht haben.
Ja, ja.
Dann kommerzieller, deutlich erfolgreicher, war, oh, natürlich, ja, dann 84, The Works. Da haben wir ja zu Radio Gaga und It's a Hard Life auch schon mal in unserem Podcast gesprochen, Folge 7 und Folge 11, also da gerne nochmal reinhören. Und sie haben auch angefangen dann Videos in München,
ja,
zu drehen.
Ja, du sagst es. Von It's a Hard Life ist das Video in den Arri Filmstudios in München gedreht. Und am Anfang, als ich mir das Video angeschaut habe, habe ich mich gefragt, hat die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung da irgendein tolles Schloss zur Verfügung gestellt? Aber die haben das einfach so toll dekoriert, dass man einfach nur gedacht hat, es wäre in so einem tollen Bau. Es war ein schnödes Filmstudio.
Ja, du, und das alles ohne Technologie in,
ja,
dem Sinne.
Ne? Ja, ja.
Ging also auch. Und dann ging es weiter, dann wurde es magisch.
Ja, A Kind of Magic. Auch schon 85 viel, größtenteils aufgenommen. Erschienen ist es erst 1986. Da war drauf One Vision zum Beispiel. Und da ist auch das Video in München entstanden. Und zwar in den Musicland Studios zum größten Teil. Da kann man mal so ein bisschen so einen Einblick gewinnen, wie es dort aussah in dem Studio.
Ja.
Weitere Hits waren natürlich A Kind of Magic, aber auch Friends Will Be Friends und Who Wants to Live Forever.
Ja, das wir auch noch aus dem Soundtrack dann für Highlander kennen. Es kann nur einen geben.
Genau.
Ja, auch sehr prägend irgendwie so Sätze, ne? So, es gibt, ja, einfach so ein paar Sätze, die einfach zumindest, ja, in den 80ern mir zumindest hängen geblieben,
ja,
sind.
Ja, mir schon auch.
Und du hattest es eingangs ja schon erwähnt, 1985 gab es dann auch den bösen Jungen.
Genau, Mr. Bad Guy. Das Soloalbum von Freddie Mercury. Er hatte einfach ein bisschen Blut geleckt und wollte auch einfach sich mal alleine ausleben gewissermaßen. Hat sich da auch viele, viele neue Gastmusiker mit ins Studio geholt, ja, deswegen wir dann ja zu Kurt Kress auch kommen.
Genau.
Ja, bekannt ist vor allem Living on My Own. Das war sein Video, was er zu seinem oder verknüpft hat mit seinem 39. Geburtstag, den er in München gefeiert hat. Also wirklich teilweise Live-Aufnahmen vom Geburtstag selber auch mit drinnen.
Ja, gibt es eigentlich auch nicht so oft, ne? Ja. Also ich weiß nicht, welche Künstler so ihren eigenen Geburtstag auf Video festgehalten
total,
haben.
Total, ja.
Waren ja dann noch hier I Was Born to Love You und Made in Heaven.
Ja.
Also das heißt, da waren auch noch weitere Singles mit drauf. Und weil du es ja schon gesagt hast, Freddie Mercury hatte, ich will nicht sagen, man sieht es auch ein bisschen ja in dem Film Bohemian Rhapsody, aber ich glaube nur so auszugsweise und auch eher, ich will nicht sagen, negativer geprägt, als es in der Tat war. Aber das Münchner Nachtleben, das in den 80ern durchaus gefallen hat, zumindest ihm auf jeden Fall.
Kann man so sagen. Also er war schon wahnsinnig viel unterwegs, hat Abend für Abend geschaut, dass er irgendwas Neues ausprobiert, einen neuen Laden sich anschaut. Das war damals schon, allein für die schwule Szene gab es 20, 25 verschiedene Anlaufstellen, was man ja eigentlich gar nicht so erwartet hätte im konservativen Bayern.
Ja, genau.
Weil München war da einfach die Insel der Seligen gewissermaßen. Und Freddie fand das sehr, sehr interessant, in diese Szene auch stark einzutauchen und trotzdem eine gewisse Anonymität zu wahren, weil er war bei uns, die Band war zwar schon bekannt, aber er ist nicht ständig auf der Straße angesprochen worden, wie es in London beispielsweise war.
Ja, aber das ist in der Tat, also er hat sich da auch letztendlich einen neuen Freundeskreis aufgebaut.
Also
von daher hat er, also im wahrsten Sinne des Wortes, hier echt gelebt.
Ja.
Wir haben, oder du hast es ja schon gesagt, die Musicland Studios, in denen jetzt die ganzen Alben, über die wir gesprochen haben, auch aufgenommen worden sind. Ich glaube, da sollte man nochmal so ein bisschen, man kann jetzt auch sagen, es ist ein bisschen ein Hauptquartier geworden.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da gibt es eine Person, die auch eine sehr, sehr zentrale und du hast es schon gesagt, wichtige Rolle gespielt hat in Sachen, hört doch mal, da gibt's doch auch was Neues.
Ja.
Das sollten wir mal ausprobieren.
Total. Eben der besagte Reinhold Mack, der war immer offen für neue Dinge, um was auszuprobieren und hat so gute Ideen gehabt, dass die Band ihm dann auch immer mehr vertraut hat und gesagt hat, ja, okay, wenn du das sagst, dann lass uns das mal ausprobieren. Hat jetzt auch nicht immer hundertprozentig alles geklappt, aber in den meisten Fällen eben doch. Und die Band war so happy mit ihm, dass sie ihn sogar auf Tourneen mitgenommen haben, damit er in den Stadien und Arenen dann auch die Tonabmischung übernimmt.
Na, ist ja, glaube ich, auch relativ wichtig, weil wenn du, ich weiß gar nicht, wer uns das erzählt hatte, aber wir haben auf jeden Fall auch schon mal darüber gesprochen, dass es schwierig ist, wenn du im Studio so einen bestimmten Sound hast, den du dann aber live gar nicht so rüberbringen kannst. Ich glaube, das war bei Depeche Mode so auch, mit den Hansa Studios, dass es dann echt schwierig ist, das so zu reproduzieren, wenn es halt, ich sag mal, der Raum auch so ein bisschen den Klang letztendlich macht.
Ja.
Und dann ist es natürlich nicht falsch, den Tontechniker zumindest dabei zu haben, der weiß, wie er denn da was rausgezaubert hat letztendlich.
Was auch schön war, diese besondere Beziehung zwischen Reinhold Mack und Freddie Mercury. Also der Reinhold hat den Freddie dann einfach gefragt, möchtest du nicht Patenonkel von meinem Sohn werden? Der hieß dann zufälligerweise Frederik auch. Also es hat da irgendwie ganz gut gepasst. Freddie hat echt bei jeder Gelegenheit wunderbare, schöne Geschenke mitgebracht, haben wir gehört, zumindest vom Reinhold.
Ja. Weil du es gerade gesagt hast, der Sound von Queen hat sich in der Zeit dann auch ein bisschen verändert. Also es gab ja dann eben, wir hatten es ja schon bei Hot Space, wo man auch sagt, so ein bisschen Disco-Style, was eben nicht so unbedingt immer ankam, wobei insgesamt auch poppiger, das war aber schon, ich sage jetzt mal, das war ja dann okay, aber es gab dann auch so ein bisschen Kritik eben von den Fans, aber hat, glaube ich, also behaupte ich jetzt mal, der Band schon auch geholfen, so ein bisschen ihre künstlerische Freiheit eigentlich auch auszuleben und dadurch auch sich so ein bisschen zu weiterzuentwickeln, als nur in der eigenen Suppe zu schwimmen.
Ich sehe es auch so. Es war einfach so eine stilistische Offenheit, hat eine andere Facette nochmal nach vorne gebracht. Und sie konnten ja auch jederzeit wieder ein bisschen in den älteren Stil zurückkehren. Also das ist ja nicht so, dass das in Stein gemeißelt war oder so. Gell? Ja.
Und der gute Reinhold Mack wurde sogar in einem Song von Queen zitiert.
Ja, schon im Song Dragon Attack aus dem Jahr 1980. Gonna use my stack. It's gotta be Mac. Es muss der Mac sein, sonst darf da keiner ran.
Ja, genau. Und der Mac hat aber auch noch andere, weil es war ja nicht so, dass die Musicland Studios exklusiv für Queen oder für Freddie Mercury reserviert waren. Da gab es ja noch eine ganz andere, längere Latte an Künstlern, die gesagt haben, buch mir doch mal bitte die Musicland Studios in München.
Ja, muss man wirklich sagen. Also gegründet wurden die Musicland Studios rund um Olympia 72 von Giorgio Moroder.
Auch jetzt nicht der kleinste Name. Genau.
Einem Südtiroler, der über Berlin nach München gekommen ist. Also erstmal für ganz normal für die Plattenfirmen für verschiedenste gearbeitet hat und dann sich gesagt hat, oh, er braucht jetzt ein eigenes Studio. Und da ist er fündig geworden im Arabella Park in München-Bogenhausen, im Keller eines recht legendären Hochhauses.
Und das jetzt optisch nicht das Schönste ist. Aber darf man nicht vergessen, wir reden ja jetzt, du hast ja gesagt, zur Olympiade entstanden, genau. 72. Das heißt, damals war so diese, ja, ist das noch Brutalismus von der Bauweise, aber doch sehr betonlastige Optik war damals einfach State of the Art. Ne? Ja. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, die haben das einfach absichtlich hässlich gemacht.
Nein.
Es ist ein sehr, wie soll ich sagen, ja, aufwendiges Gebäude auf jeden Fall.
Ja. Das hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und Giorgio Moroder hat sich die ersten Jahre so ganz komplett um die Studioarbeit da auch gekümmert, war dann wirklich der Hauptproducer auch immer. Reinhold Mack kam ein bisschen später dazu. Und Giorgio Moroder ist berühmt geworden natürlich durch seine Kooperation mit der Donna Summer, die wiederum auch fast 10 Jahre in München gelebt hat, hier als Musical-Darstellerin gearbeitet hat. Und mit Giorgio Moroder Love to Love You Baby und I Feel Love, um jetzt mal zwei ganz große Hits zu nennen.
Ich wollte gerade sagen, das war ja schon prägend. Ne? Ja, elektronische Musik würde wahrscheinlich heute anders klingen, wenn es das nicht gegeben hätte. Das ist Wahnsinn, also das stilprägend.
Ja, ja. Und dann gab es viele, viele andere Bands, die dann irgendwie so mitbekommen haben, oh, da tut sich was in München, das ist spannend. Und München war ja sowieso, durch Olympia war das so in aller Munde, kann man sagen. Gell? Dann sind immer mehr Bands gekommen, also von T-Rex, Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, die Stones haben Alben aufgenommen. Also alle sind nach München gekommen. Aber klar, die deutschen Künstler natürlich auch. Also von Bab bis Udo Lindenberg und so.
Also legendär auf jeden Fall. Leider gibt es das Studio in der Form jetzt nicht mehr. Aber wir werden mal gucken, ob wir vielleicht, weil das ist ja für uns, ich sage es mal, ein Lokaltermin.
Genau.
Dass wir uns dann mal generell, vielleicht mal schon ein kleines Spoilern, wir werden die ganzen Sachen, über die wir so plaudern und vielleicht noch ein paar andere Spots, auf jeden Fall mal so für euch ablaufen. Mhm. Das heißt, da könnt ihr noch mal ein bisschen gucken, wie denn das so aussieht. Mal schauen, wo wir noch überall reinkommen. Und aber das hat jetzt erstmal nichts weiter dazu. Lass uns mal jetzt über, weil wir haben ja gerade gesagt, Soloalbum. Ne? Das heißt, vom Queen-Sänger hat sich Freddie Mercury dann entsprechend zum Solokünstler entwickelt und hatte aber, bevor er Mr. Bad Guy das Album aufgenommen hatte, mit einer Person, die du gerade schon zitiert hast, entsprechend eine Zusammenarbeit gestartet.
Ja, mit dem Giorgio Moroder hat er gemeinsam aufgenommen Love Kills. Und das war wiederum vorgesehen für so eine Überarbeitung vom Metropolis-Kultfilm für den Soundtrack. Ja. Und da merkt man schon, das war wirklich so eine ziemliche Neuorientierung, weil es so sehr clubtauglich war, poppig und das war so, das hat dem entsprochen, was Freddie gerne machen wollte in der Phase auf jeden Fall.
Ja. Macht natürlich auch Sinn, weil ich sag mal, so Giorgio Moroder ist ja auch jetzt für diesen Sound eben letztendlich bekannt gewesen. Genau. Also der hat ja jetzt ja weniger die Akustikinstrumente ausgepackt, sondern der war ja eigentlich immer sehr elektronisch, Gott sei Dank für meine Seite.
Ja, ja.
Und es gibt ja auch das Gerücht, dass der Song, also Love Kills, sogar in Erwägung gezogen wurde für das Queen-Album für The Works genommen zu werden.
Ja.
Wurde aber nicht.
Nee. Dann war es einfach, stand es allein für sich sozusagen.
War es zu poppig.
Es war zu poppig, den anderen Bandmitgliedern, ja, wohl schon.
Ja. Es war dann ja auch so, dass Queen in der Phase dann auch eine kleine Pause gemacht haben, weil auch die Bandmitglieder selber so ein bisschen sich auch, also es war jetzt nicht nur Freddie Mercury, der sich neu orientiert hat, sondern auch Bandmitglieder.
Interessanterweise wird es manchmal ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass er alleine da jetzt auf Solopfaden hätte wandeln wollen. Aber schon Brian May hatte angefangen mit so einem Mini-Album im Jahr 83, Starfleet Project. Noch früher sogar der Roger Taylor, der hat auch ein Soloalbum rausgebracht, 81 schon, Fun in Space. Also eigentlich der Vorwurf, der ist nicht so ganz haltbar.
Gut, ja. Dann halten wir das mal hier gerichtlich fest, dass der Vorwurf an Freddie Mercury damit abgelehnt wurde. Also er war nicht der Mr. Bad Guy,
nee, um es jetzt mal nicht,
so zu sagen. Ja. Und ja, weil du es gerade schon gesagt hast, so München war auch ein bisschen Inspirationsquelle für den clubtauglicheren Sound. Also ja. Man hat es ja in ein paar Songs auch entsprechend gehört. Und da muss man in einem Atemzug mehr oder weniger auch einen Club nennen, der dazu auch relativ prägend war und den es damals in München auch, der seine Hochphase damals hatte.
Total. Also es geht ums Sugar Shack. Und da war die Band totaler Stammgast. Aber da war auch, was weiß ich, David Bowie, Prince, die Stones. Also da waren, alle Musiker sind da gern hingegangen. Es war insgesamt eher so eine Rockdisco, aber mit sehr strenger Tür. Also vergleichbar mit dem berühmten P1 in München, wo die Band schon auch mal war, also wo Queen und Freddie Mercury, aber manchmal war der Türsteher ihnen zu eigenmächtig und zu frech. Da wollten sie dann gar nicht so gerne mehr hin. Ja,
ja, ich frage jetzt gerade, aber du bist ja 2 Jahre älter, aber du hast das wahrscheinlich in der Zeit auch nicht erlebt. Wahrscheinlich dann auch erst nachdem
etwas später, ja.
Queen und David Bowie dann leider nicht mehr Stammgäste
da waren. Nicht mehr Stammgäste, ja. Genau, danach war ich dort noch. Also war interessant von der Aufteilung, so 3 Stöcke könnte man sagen. Und der DJ hat von ganz oben praktisch wie in der Messe in der Kirche den Sound heruntergeblasen.
Ja. Es gibt ja auch einen Song, in dem Fall Dragon Attack.
Ja.
In dem der Sugar Shack auch zitiert wird.
Ja. Take me to the room where the black's all white and the white's all black. Take me back to the shack. Also auch, die haben sofort Gefallen gefunden. Das ist eben ja auch, wie gesagt, aus dem Jahr 1980 schon, also aus der Anfangsphase von Queen in München eigentlich.
Ja. Wobei, so Shack und Mac.
Ne? Ja, genau, also,
hat alles gut zusammengepasst. Ja. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über das Album oder beziehungsweise Mr. Bad Guy immer schon mal so ein bisschen zitiert. Lass uns doch mal, ohne, das müssen wir vielleicht auch allen nochmal sagen, ne, wir können jetzt hier nicht in epischer Tiefe über Freddie Mercury und alles sprechen, weil dann, ganz ehrlich, dann würden wir Stunden sprechen müssen und dann hätten wir wahrscheinlich immer noch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir alles erfasst haben. Ja. Also deshalb, wir geben euch nur einfach so einen kleinen Überblick über Freddie und was seine Beziehung zu München ist und was in dieser Zeit so passiert ist. Und deshalb sprechen wir jetzt auch beim Album nicht in der ganzen Tiefe. Also wer jetzt hier eine analytische Abhandlung von Mr. Bad Guy haben will, den müssen wir jetzt hart gesagt enttäuschen. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem so ein paar interessante Informationen zu dem Album und vor allem jetzt auch erstmal, wann und wo das produziert wurde und wer vor allem auch dabei war.
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass sich Freddie Mercury dann einfach für andere Studiomusiker als seine gewohnten Kollegen entschieden hat. An den Drums, das wissen wir ja schon, war der Kurt Kress, dann der Stefan Wissnet von der Band Sahara, der hat den Bass bedient gewissermaßen, Paul Vincent an der Gitarre, Fred Mandel an den Keyboards und die sind gemeinsam dann immer wieder ins Studio zu den verschiedensten Sessions, manchmal auch ein bisschen Solo-Aufnahmen, die dann eben zusammengeschnitten wurden gewissermaßen. Ja, hat sich über mehrere Monate hingezogen. Und
also haben sich schon Zeit gelassen.
Haben sich schon ein bisschen Zeit gelassen, ja, auf jeden Fall.
Naja, dazwischen muss man auch ein bisschen Party machen, ne?
Genau, du sagst es. Erschienen ist das Album dann aber Ende April 1985 mit insgesamt 11 Titeln.
Ja, genau, da hatten wir es, glaube ich, schon mal so ein bisschen zitiert. I was born to love you, living on my own, made in heaven. Und Love Me Like There Is No Tomorrow.
Yeah.
Und zu dem Song, Love Me Like There Is No Tomorrow, gibt's auch schon eigentlich eine nette Geschichte, mit wem das zusammenhängt und an was der Song eigentlich so ein bisschen anspielen soll.
Ja, Freddie Mercury hatte praktisch eine beste Freundin in München und das war die Schauspielerin Barbara Valentin. Und die hat sich auch mal so ein bisschen an der Gesangskarriere versucht und hatte so einen Schlager, der hieß Küss mich, als gäb's kein Morgen. Und den hat Freddie natürlich dann mal gehört und hat sich gedacht, ah, Wahnsinn, da könnte man doch so eine englischsprachige Variante draus machen.
Auch umgekehrt, und, ne? Ja, nicht immer die Englischen ins Deutsche, sondern auch mal die Deutschen ins Englische.
Deswegen gab es dann eben Love Me Like There's No Tomorrow. Und insgesamt, also Barbara Valentin und Freddie, die haben das Nachtleben schon sehr viel gemeinsam ausgekostet. Also die waren echt viel unterwegs und Barbara kannte auch Gott und die Welt, ist auch in alle schwulen Läden reingekommen, obwohl sie Frau war. Und kannte auch ein paar Drogendealer, sodass die Nächte ein wenig exzessiver wurden, sag ich mal. Ja,
kürzer. Also,
oder kürzer, genau, wie man will.
Genau, und Freddie hat ja auch auf dem Album von ihm dann ihr auch so ein kleines Dankeschön gewidmet.
Ja, er dankt ihr für Big Tits and Misconduct. Also Big Tits ist klar, Misconduct ist eigentlich das Gegenteil, eher schlechtes Benehmen. Gell?
Ja, aber ich glaube, man weiß, wie es gemeint war und dass sie eben nicht die Anstandsdame, sondern die einfach auch, ja, die einfach das Leben genossen und gelebt hat. Also von daher ist es jetzt. Was wir haben ja auch noch, da haben wir auch drüber schon gesprochen, jetzt Living on My Own. Das fand ich ganz interessant, dass jetzt zum Beispiel dieser Song gar nicht jetzt mit dem Erscheinen, sondern erst viel, viel später, in gewisser Weise viel, viel später, eigentlich erst so seinen Peak erreicht hat.
Ja, also beim Erscheinen im Jahr 1985 kam gerade mal Platz 50 in Großbritannien raus. Ansonsten ziemliche Fehlanzeige. Aber nach seinem Tod ist nochmal so eine leicht geremixte Version eben von DJs entstanden. Und dann wurde es plötzlich Platz 1 in England und bei uns überall im deutschsprachigen Raum immerhin Platz 2. Also dann doch noch ein großer Hit.
Ja, und es gibt noch eine Story, die wir euch auch erzählen wollen, in dem Michael Jackson bei einem Song eine Rolle gespielt hätte oder irgendwie hat, aber nicht so wirklich.
Ja, es war ein bisschen schwierig. Also es geht um den Song There Must Be More to Life Than This. Das sollte wirklich ein schönes Duett werden, aber irgendwie waren die beiden menschlich so auf unterschiedlichen Gleisen.
Die sind ja eigentlich mega geile Superstars, ne?
Ja.
Von dem her wäre das so nach Queen und Bowie eigentlich so die nächste geniale Zusammenarbeit gewesen.
Ja, aber in dem Fall war es so, also die Aufnahmen sind in Amerika größtenteils entstanden, diese Probeaufnahmen, ja. Und Michael Jackson der konnte sich immer schwer trennen von seinen Tieren, von seinen Haustieren. Und dann hat er die ins Studio mitgenommen, also auch mal seinen Affen Bubbles zum Beispiel, der bekannt war, und ein Lama. Und Freddie Mercury konnte damit so gar nichts anfangen, dass da irgendwelche Tiere mit im Studio rumgelaufen.
Also den Affen kann ich ja noch halbwegs, wie soll ich sagen, nicht verstehen, aber der ist ja auch von der Größe, ich sag jetzt mal, handelbar, aber so ein Lama im Studio stehen zu haben, also das hätte ich auch etwas irritierend gefunden, um es jetzt mal so zu formulieren.
Also ich meine, das war schon im Vorraum irgendwie, aber trotzdem.
Naja, aber trotzdem auch im Vorraum. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir jetzt hier nebenan im Vorraum unseres riesen Studios ein Lama stehen hätten.
Ach, wer weiß, was ich heute so für ein Haustier mitgebracht habe.
Okay, ja gut. Auf jeden Fall, umgekehrt hat aber auch Michael Jackson, also Freddie fand das nicht so genial, umgekehrt hat aber auch Michael Jackson auch nicht unbedingt alles gut gefunden.
Nein, der hatte auch was auszusetzen. Und es ist ihm nämlich aufgefallen, dass Freddie Mercury doch immer ganz gerne so weiße Spuren an der Nase hat, gewissermaßen.
Na, Reste von der Zahnpasta wahrscheinlich.
Es war die Zahnpasta, okay, nein. Also er hat ihn tatsächlich ein bisschen für seinen Drogenkonsum kritisiert, ja. Und hat gesagt, das passt nicht. Also wenn, dann müssen wir beide voll konzentriert und fit bei der Sache sein.
Ja, sagen wir so auch da, ne? Also wir wollen ja auch jetzt Drogen nicht verherrlichen. Ja. Also deshalb ist das natürlich auch nachvollziehbarer Grund. Aber da sieht man auch, wie weit die beiden Welten auseinander waren letztendlich. Dennoch gibt es eine Version dann eigentlich Demos mehr oder weniger.
Ja, dieser Zusammenarbeit, also es muss man schon sagen, es kam dann schon noch raus, aber erst 2014 auf dem Album, so ein Best-of-Album Queen Forever.
Ja. Und bevor wir jetzt hier noch weitere Details erzählen, welche Lamas, Affen oder sonstige Tiere vielleicht noch irgendwo waren, dann würde ich jetzt sagen, leiten wir doch mal entsprechend über, weil ihr habt jetzt einige Fakten erfahren und es gibt noch weitere Fakten von jemandem, der wirklich mit dabei war, mit Freddie im Studio. Und deshalb würde ich vorschlagen, und ihn auch privat vor allem kennengelernt hat.
Eben.
Wir haben Kurt Kress im Interview und das habt er uns erzählt.
Ja, und hier sitzen jetzt wir mit unserem Gast, und zwar den Kurt Kress. Hallo Kurt, schön, dass du Zeit hast für uns.
Hallo ihr beiden.
Wir sollten vielleicht mal, auch wenn du bei uns in den Podcast-Folgen schon eigentlich die Person bist, die am meisten zitiert wurde, guck mal, wer da irgendwie Drums, Percussion oder irgendwie mit dabei war, warst du, glaube ich, wirklich der Künstler, der am meisten genannt wurde bei uns. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, weil du warst bei 12.000 Aufnahmen dabei, hast über 400 Millionen Tonträger verkauft und warst 15 Mal Drummer des Jahres. Also das ist schon superlative. Und wenn man noch mal ein bisschen weiter guckt, Bandmitglied bei Klaus Doldinger, Passport, eigene Alben, TV-Produktion, Filmkomponist und so weiter und so fort. Plus, und da kommt jetzt die große, große Latte an Künstlern, die wir gar nicht alle erzählen können. Mit Tina Turner, Alpha Will, bei Peter Schilling, Major Tom hast du mitgetrommelt, Milli Vanilli, Peter Maffay und das ist ja unser Thema, Freddie Mercury, bei seinem einzigen Soloalbum Mr. Bad Guy hast du auch das Schlagzeug bedient.
Genau.
Ausgezeichnet. Und genau dieses Album schauen wir uns ja an. Und jetzt wollten wir dich einfach mal fragen, was ist für dich so das erste Bild, das dir in den Kopf kommt, wenn du an Freddie Mercury und an seine München-Verbindung denkst?
Nur das erste Bild war eher, wie ich im Studio sitze und er die Tür reinkommt und ich am Schlagzeug sitze und aber nicht in die Regie schauen konnte. Nur du sitzt dann da, machst Soundcheck und du siehst, wie Freddie reinkommt, aber mehr nicht. Und ich spielte einen Song und er dann, nachdem das fertig war, das war schon vorher produziert, er wollte das Schlagzeug nur neu haben an dem einen Ding, das andere haben wir teilweise live zusammengespielt. Und ich dachte, hey, hör so auf und dann hörst du nichts. Du konntest auch wirklich nicht in die Regie reinschauen. Und dann dachte ich, naja gut, was mache ich jetzt? Also wenn keiner was sagt, ist schon ein bisschen komisch. Und dann habe ich einfach gesagt, great, ey. Und dann höre ich nur, wie Mark auf den Knopf drückt und Freddy, hey man, come in und so. Und dann begrüßte ich in der Regie einen Freddie Mercury herzlich und halt wie ein Kollege. Und das fand ich sehr schön.
Ja. Hattet ihr euch denn davor schon mal irgendwie kennengelernt? Oder war das wirklich so die erste Begegnung dann in dem Studio?
Nein, habe ihn davor noch nie gesehen, noch nie kennengelernt. Das war der Moment, der erste Moment, wo wir uns beide gesehen haben.
Ja. Und das hat ja ein bisschen, das waren die räumlichen Bedingungen in den Musicland Studios, dass die so ein bisschen verzwickt und durcheinander waren. Also nicht so ein großer Raum, sondern wirklich viele verschiedene kleine Räume.
Oder? Doch, das ist schon ein größerer Raum gewesen. Aber das Schlagzeug war halt, wenn du von der Regie reinschaust, links in der Ecke. Ach. Und du konntest also, wenn du da am Schlagzeug sitzt, auch noch mehr in der Ecke sitzt du dann. Noch weniger in die Regie schauen. Das war ein bisschen ein Problem. Aber war ja dann doch keins. Also die Musiker konnten, das war halt in einem Glasraum, das Schlagzeug, abgetrennt von dem anderen Raum mit den anderen Musikern. Aber man konnte sich beim Spielen zumindest sehen. Ja.
Ah, verstehe.
Sag mal, dass du für Freddie Mercury spielst, kommt ja nicht von irgendwo her. Du bist ja einer der gefragtesten, haben wir ja gerade gesagt, mit diesen ganzen Künstlern und Aufnahmen, einer der gefragtesten Studio-Drummer Europas letztendlich gewesen. Du hast auch schon relativ früh angefangen, wenn wir das so richtig recherchiert haben, mit 65, also nicht mit 65 Jahren, sondern im Jahre 65 hast du schon angefangen, also mit 13 Jahren, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Nee, auf der Bühne mit 11, aber im Studio so ungefähr, da war ich so 15, das ist ja dann 67, ne? Ja.
Aha. Aber wie kam das? Also hast du irgendwie als Kind die Töpfe deiner Eltern oder aus der Küche irgendwie genommen und immer schon mit Kochlöffeln draufgehauen? Oder wie kam so die Affinität zum Schlagzeug?
Ich bin im Hotel geboren und wir hatten zwei Kinos. Und in dem einen Kino, in dem ich geboren wurde und die ersten 10 Jahre meines Lebens verbracht habe, gab es natürlich auch immer Fasching und Silvesterpartys und so. Und dann fand ich schon als Kleinkind immer diese Bühne toll mit den Musikern und vor allem dieses funkelnde Schlagzeug. Und mein Opa hat auch Schlagzeug gespielt in der Armee sozusagen und hat sowieso alles spielen können, Klavier und Klarinette und Posaune. Und mein Vater hat Gitarre gespielt, sogar mit Emil Mangelsdorf zusammen in Frankfurt und Herrn Lippmann. Lippmann und Rau gab es früher mal eine große, große Konzertfirma, Veranstalterfirma. Und der Horst Lippmann war mit meinem Vater in einer Band. Also es ist alles uralte Zeiten, aber das muss man sich mal so reinziehen. Und deswegen war ich immer schon, auch weil mein Vater viele Musikboxen hatte, die er in den Kneipen in den verschiedenen Orten aufgestellt hat, hat er immer die modernsten Songs gehabt. Und er war der Erste, der die Beatles gebracht hat. Okay. Er kannte fast noch niemand die Beatles, aber da natürlich immer die neuesten Songs, die neuesten Singles für die Musikboxen bekommen hat, waren wir fast immer die Ersten, die das gehört haben. Mhm. Insofern war ich immer schon angefixt mit Musik. Und sowieso, als die Beatles dann rauskamen, war ich ja so 10, 11 Jahre alt. Und da hat ja eigentlich jeder Musik gemacht.
Aber die Frage ist, warum dann Schlagzeug? Weil die Beatles haben ja auch Bass und Gitarre gehabt.
Weil ich ein fürchterlicher Trompeter war und die Flöte langweilig. Also und das ist natürlich bei faulen Menschen immer ganz klar, dass du natürlich das nimmst, was dir am einfachsten erscheint. Und das fiel mir einfach leicht.
Aber was würdest du dann sagen? Was zeichnet dann wirklich jetzt einen guten Studiomusiker oder vor allem jetzt einen guten Studio-Drummer letztendlich aus? Was muss der haben? Was war es bei dir vor allem, was du mitgebracht hast? Außer Talent.
Also ich finde es immer so witzig, wenn Studiomusiker klingt immer ein bisschen wie, das ist so nicht so ein richtiger Musiker, das ist ja nur ein Studiomusiker. Ich bin immer nur live gewesen und habe auch während der Zeit, in dem ich so viele Aufnahmen gemacht habe, immer live gespielt. Und das ist eigentlich mein Zuhause. Das Studio fiel mir einfach leicht, weil früher die Schlagzeuger in der Zeit, in der ich angefangen habe, nicht gewohnt waren, im Studio zu spielen. Und ich war mit meinem kindlichen Eifer und ja, Unverblümtheit, wenn ich das Rotlicht gesehen habe, habe ich gespielt. Mhm. Das fand ich einfach toll. Ich wollte mich immer selbst hören. Und mir war das, wenn das Rotlicht aus war, habe ich gar nicht erst gespielt. Also dann nehme ich auf, ich will mir das sofort anhören. Dann kann ich sagen, ah, das ist gut, das ist schlecht, dann mache ich anders und so. Deswegen war ich schon dann nach 2 Jahren mit 17, 18 schon sehr, sehr erfahren. Ja, und wie gesagt, die anderen Schlagzeuger alle, die hatten vor dem Rotlicht eher Angst, weil die haben nur auf der Bühne gespielt und wenig Erfahrung im Studio gehabt. Und das war mein Ding dann, dass mich alle Leute einfach buchen konnten und wussten, der bringt das Live-Feeling und das Forsche und das, sagen wir, Unverkrampfte einfach auf Band und fällt da nicht einfach in sich zusammen. Das ist mein Vorteil gewesen, eben dieser früheren Prüfung. Und vor allen Dingen muss ich da immer Dieter Dirks sehr danken. Der hat damals in dieser Zeit, als ich 15 war, hat er mich ständig geholt nach Stommeln in sein kleines Studio noch. Das war noch im Hühnerstall mit einer 4-Spur, irgendwie der 8-Spur. Und das war noch, bevor er die Scorpions erkannt hat. Und da haben wir rumgefummelt. Da konnte man testen, einen ganzen Tag lang an einer Nummer rummachen und einfach probieren, welche Mikros wohin, welches Fell und wie laut und wie leise. Und wir haben da einfach gebastelt und gemacht und getan, einen ganzen Tag für 50 Mark und eine Reblaus und ein Frühstück, so ungefähr. Würde man da, mehr hat man da nicht bekommen.
Die Reblaus.
Ja. Und das aber so 14 Stunden am Tag. Das hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und durch dieses Spielen und Ausprobieren kam dann die Professionalität von selbst. Ich wollte das eigentlich überhaupt nicht so. Ja. Und manchmal war ich sogar beleidigt, wenn Leute kamen und wollten mich dann im Studio buchen. Das fand ich am Anfang eigentlich beschissen, weil ich wollte nur auf die Bühne. Mhm. Eigentlich. Das hat sich so ergeben.
Würdest du sagen, dass du dich auch besonders gut immer eingrooven konntest auf die jeweilige Band, den jeweiligen Künstler? Weil da gibt's ja dann doch immer so ein bisschen Wünsche von deren Seite auch, wie dann das Schlagzeugspiel sein soll, oder?
Das ist das Tolle an der Arbeit, wenn man, was heißt, das Wort Arbeit habe ich übrigens nie benutzt in meinem Leben. Das war nicht wirklich Arbeit. Das Fliegen und das Frühaufstehen und das war Arbeit. Aber das Spielen im Studio eigentlich nicht so. Nein, das ist das Hochinteressante dabei, wenn du an einem Tag Freddie Mercury spielst, am anderen Tag, was weiß ich, Meatloaf und dann spielst du mit Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, und am nächsten Tag spielst du Warlock Speed Metal. Also ich fand das oder finde das, es passiert ja immer noch, dass mich Leute fragen, obwohl heute die Maschinen den Vorrang haben. Ich finde das immer noch hochinteressant, sich dann da soundlich auch oder bei Pur, ja, das war wieder eine ganz andere Arbeit, weil die so viel programmiert haben und dann genau das so haben wollten, wie sie es programmiert hatten, das Schlagzeug auch. Und manchmal kannst du menschlich das gar nicht hinkriegen, was die da an der Hi-Hat programmiert haben, mit der linken Hand, mit der Snare auch noch und so. wo ich dann einen Vortrag gehalten habe, sage, Leute, wenn ihr mich holt, müsst ihr natürlich mich auch wollen, weil sonst ist ja Quatsch, dann nimmt doch die Maschine, ist doch Unsinn. Ja. Und dann beim zweiten Album durfte ich dann meine Interpretation des Songs auch mehr reinbringen und beim dritten dann auch noch mehr. Und aber so kommt es dann immer wieder zu neuen Konstellationen. Zum Beispiel so ein Album wie Rio Reiser, wir haben zwei Alben gespielt, unter anderem dieses wunderschöne Lied Junimond, König von Deutschland und so. Da haben wir im Studio gesessen und einer der besten Tonmeister der Welt, Udo Arndt, für mich gehört er zu den drei besten, der hat damals als Produzent mit Inga, mit Annette Humpe, und er hat dann gesagt, pass auf, wir machen das so, ihr seid alle viel zu perfekt. Wir müssen das einfacher machen. Rio spielt euch den Song vor und dann überlegt sich jeder, wie es klingen würde und so. Und dann nehmen wir das aber nur einmal auf. Und wir nehmen aber an dem Tag auch nur einen Titel auf. Die Plattenfirma hat natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wenn der Reinhold Heif und Spliff da sitzt und Peter Weihe und Ken Taylor und Kurt Kress, kostet ja Geld, aber der Effekt war dann, dass am Ende des Tages dieser Titel auch fertig gemischt war, quasi. Also da war dann einfach fertig. Das heißt, wir haben dann 14 Titel, ich weiß nicht wie viel, in 14 Tagen war das Album quasi fertig, mit ein bisschen Nacharbeiten, vielleicht 20 Tage. Das war dann eigentlich fast billiger als andersrum, ja, wo dann rumgefrickelt wird und da noch und dort noch und dann war das doch nicht so gut und so. Also man hat sich da zu dieser Zeit auch sehr entschieden, was gut ist und was schlecht ist. Das war später ja dann, wenn du dann 40 Spuren Gitarre aufnimmst, oh ja, das suchen wir dann später aus, das machen wir dann beim Mix. Ist natürlich, kostet auch Geld oder vielleicht sogar noch mehr. Und aber so, diese Zeit habe ich sehr genossen. Ich auch als Produzent habe davon gelernt, also als ich dann immer mehr Produzent wurde, dass ich mich entscheide, was ich jetzt gut finde und wo ich das Gefühl habe, das bringt den Song voran. Die Gitarre so, der Bass so, die Keyboards so. Und dann sage ich, that's it, und mach dann nicht noch weiter dran rum. Und das bringt eine Originalität. Mich haben viele Leute gefragt, der Sänger von Echt zum Beispiel damals, die haben Junimond gecovert, und der hat mich irgendwann im Hotel gesehen in Berlin. Hey, wie habt ihr das denn gemacht? Also, du, ich habe eingezählt und habe das gespielt.
Ja.
Ganz einfach. Das hat diese Schlichtheit. Und wenn ich mir das heute, wenn ich das heute höre, immer mal wieder irgendwo, denke ich, super, das klingt einfach toll und frei und nicht überladen und nicht noch ein Keyboard und noch ein paar Streicher und noch fünf Gitarren, sondern das ist einfach schön, einfach wunderbar.
Ja. Lass uns aber jetzt nochmal zurück auch zu Freddy kommen. Und zwar, du hast ja irgendwann eben dann den Anruf gekriegt.
Das war Mac, der Produzent. Mhm. Ich hatte damals mit John Wetton, da hat später die Band Asia
gemacht. Heat of the Moment.
Und mit, genau, mit John hatte ich eine Band zusammen, die hieß Jackknife. Und die war ziemlich, ja, ich habe damals zum John gesagt, John, ich glaube, wir sollten noch einen anderen Sänger holen. Und so zwei Jahre später ruft er mich an, hast du Hit of the Moment gehört? Sag ich, yes, that's me. Singing. Okay. Also insofern kannte Mack mich und dann hatte ich weiß gar nicht, ob Udo Jürgens vorher war mit Faltermeier bei ihm im Studio. Und Bab habe ich auch mit ihm aufgenommen im Musicland. Und ich glaube, das war so diese Zeit. Und dann hat da Freddy halt gesagt, ja, welchen Trommler können wir denn hier nehmen? Und hat halt mich angerufen. Ist halt nett. War ja nett, war toll. Bin ich ihm sehr dankbar dafür.
Ja, absolut. Wie war denn das dann, als du dann mit Freddy zusammengearbeitet hast? Wie hast du ihn denn so als Mensch erlebt? Gab es da einen Unterschied zwischen, wie er dann, wir kennen ihn in Anführungszeichen ja nur von der Bühne mehr oder weniger, aber wie war er denn auch gerade so im Studio selbst? Wie war so ein Arbeitsablauf am Tag?
Das Erste, was er, glaube ich, gesagt hat, oh, Kurt, I don't feel so well today, let's go eat.
Hunger gehabt.
Ich glaube, da hat das Studio ein Jahr lang durchgemietet und hat da irgendwie drin gelebt. Und das war ja das erste Album, was er selbst quasi verantwortet hat, ohne seine Kollegen.
Ja.
Und das ist ja auch schwierig, weil so eine Band anders funktioniert, als wenn man andere Musiker holt, die dann für einen was machen sollen. Und das zu dirigieren, war für ihn der erste Moment. Aber trotzdem, du kommst da rein, wie ich schon vorhin sagte, und der umarmt dich sozusagen und sagt, hi Kurt, ich bin Freddy. So, ne? Also relativ super normal, ganz ein sehr liebevoller, netter eher schüchterner Typ, ja, dass man gar nicht so glaubt. Und hat sich wahnsinnig gefreut. Ja. Da kam dann noch der Keyboarder von Elton John dazu. Und ja, und dann haben wir da eben musiziert, aber unangestrengt eigentlich. Also er hat ja dann auch Klavier gespielt und für ihn war es eigentlich eher so, dass er der Amateur war. Also aus seiner Sicht und wir die Profis an unseren Instrumenten. Ne? So. Und das war sehr witzig. Und eines Tages sagt er so, ja, wie gesagt, lass mal essen gehen, heute ist wieder mal so ein Tag. Und dann ist er mit Claudia, meiner Frau, wir drei über den Viktualienmarkt marschiert, er so in so einer Jeans und einfach so ein Schießerunterhemd, Hemdchen an und eine Plastiktüte von Tengelmann in der Hand. Da sind wir da über den Viktualienmarkt marschiert in eine bayerische Kneipe und haben da gegessen und uns unterhalten über Familie, Freunde, Musik, alles easy, also so ganz normal einfach.
Aber das mit dem Feinripp-Unterhemd, das kam öfter vor. Ich habe da auch so eine Story gehört.
Ja.
Da ist er in der Käferschenke damit zunächst einmal gescheitert, ja, beim damals noch Gerd Käfer, ja.
Oh.
Aber später wurde er dann erkannt und doch hereingelassen, ja.
Ja, und wir haben dann, irgendwann sagt er zu uns, hey, wollt ihr nicht mal zum Queen-Konzert kommen? Wir spielen da nächste Woche in der Olympiahalle. Und wir so, ja, gehen wir halt hin, gucken wir mal Queen an. Und dann stehen wir mit ihm in der Garderobe und der Typ war ja kleiner als ich. Ja. Ich bin ja auch nur 1,73 so.
Ja.
War bestimmt 4 Zentimeter kleiner und ziemlich dünn. Und dann sagt er, okay, ich gehe mal auf die Bühne und wir gehen vor die Bühne. Und dann geht er auf die, kommt er da raus und er war plötzlich 3 Meter groß. Also so eine unfassbare Wirkung von einem Menschen, den du vorher ganz privat nicht so vor dir hast und auf der Bühne. So einen Unterschied habe ich noch nie erlebt. Das ist eine Macht war dieser Mann. Unglaublich.
Ja. Wie war denn das? Hatte denn dir, wenn du, als ihr die Songs gespielt hast, hatte dir denn da klare, weil ich kann mich noch erinnern, gerade bei Queen-Alben gibt es Bilder, wo Freddie dann schon relativ klar immer gesagt hat, wie er dann die Drumfills und sonst was haben möchte. Wie war das denn bei seinem Soloalbum? Hat er dir da eine freie Hand gelassen oder gab es da auch relativ klare Vorstellungen, wie er es haben möchte?
Nee, das war frei. Das war frei. Vor allen Dingen bei Mr. Bad Guy ist es eigentlich mal der Titel, das war ein bisschen komisch, weil Roger Taylor den gespielt hatte. Der war eigentlich fertig auf Band. Mhm. Den haben wir nicht neu aufgenommen. Und da wollte er unbedingt das Schlagzeug ausgetauscht haben, weil er meinte, er will ja kein Queen-Album machen.
Mhm.
Und ich habe mir das angehört und habe gesagt, das kann man nicht machen. Das geht einfach nicht. Das ist so geil gespielt. Das klang auch super gut. Also da habe ich zu viel Ehrfurcht, um dann einfach zu sagen, gut, dann löscht es halt, weil du musstest, es ist ja nicht damals mit Computern und Festplatten gab es nicht. Das musstest du löschen. Ja? So, das ist dann weg. Nicht nochmal reproduzierbar. Und dann habe ich gesagt, nee, da müssen wir Taylor anrufen, Roger anrufen aus Los Angeles und mit dem reden darüber. Und er meinte, klar, löscht das einfach. So, okay, no problem. Und so.
Echt? Oh, Wahnsinn.
Ja. Dann habe ich halt gespielt. Ja. Und aber ich habe es eben gespielt, fertig aus. Und da gab es keine Anweisungen oder so. Es ist ja, wie ich vorhin schon mal sagte, ich gehe dann immer, ich spiele sowas durch. Wir haben ja auch, nochmal, also ich bin kein Studiomusiker im Sinne, du legst mir Noten hin, dann spiele ich das. Das war ich nie. Ich gehe da rein, ich höre mir das an, ich lerne den Song auswendig, indem ich ihn einmal oder zweimal höre und spiele ihn auswendig.
Mhm.
Ich spiele nie nach, spielte nie und spiele nie nach Noten.
Also immer das Gefühl eigentlich, ne? So wie du den Song fühlst.
Ja, und ich habe, weil ich als Kind schon, wie gesagt, mit 11, 12, 3, 4, 5 Bandprogramme, weil ich habe in verschiedenen Bands immer gespielt. Eine war mir zu wenig. Schon, was weiß ich, 60, 70, 80 Nummern auswendig gekonnt. Deswegen, ich konnte mir sehr schnell Abläufe vom Titel merken.
Mhm.
Und dann spiele ich den einmal und dann gehe ich in die Regie, höre mir das halt mit dem Künstler und mit dem Produzenten an und sage, hör mal, das war cool, vielleicht sollte ich das noch anders machen oder hier die Hi-Hat offener und vielleicht hier kein Becken und da doch ein Becken auf der 2 oder da auf der 1. Sowas kann man dann da diskutieren miteinander. Und dann gehe ich wieder rein und spiele das nochmal. So. Und dann ist es nach 2 Takes oder 3 Takes fertig, normalerweise. Das ist so Angebot und dann darf man diskutieren.
Ja. Ja, das hat sich ja heute alles ein bisschen geändert, ne? Wie du es ja schon gesagt hast. Heute wird ja A viel über Maschinen gemacht und dann hat man halt seine 100.000 Spuren und muss halt am Schluss das aussuchen oder stückelt es am Ende sogar zusammen. Ne? Das hat sich ja, glaube ich, schon sehr stark geändert einfach.
Ja, das, also ich will da gar nicht rumjammern, weil die Zeit heute auch wieder viele Möglichkeiten für Künstler bietet, die es früher nicht gab. Mhm. Aber da machen wir einen anderen Podcast mal drum.
Gerne.
Das dauert lange.
Gerne mal, ja.
Aber die Zeit, in der ich groß geworden bin, im Sinne nicht als Künstler, sondern körperlich auch, und erleben durfte und diese ganze Entwicklung immer, war ich auch technisch immer der vorgegangen ist. Ich habe die erste Maschine gehabt, die gut klang, Linn-Maschine. Mhm. Ich habe die ersten Samples benutzt. Ich habe immer da mitgemacht, weil diese Entwicklung kannst du nicht und solltest du auch nicht aufhalten. Auch spielerisch und was weiß ich. Aber wir haben natürlich mit der Akustik in den Studios und mein eigenes Studios damals, die Pilotstudios, waren akustisch der absolute Oberwahnsinn. Weil Phil Collins war 5 Tage auch bei mir. Und sein Sohn Raum hat er auf der ganzen Welt noch nicht gesehen. Der war sehr speziell. Mhm. Mit Riesenspiegeln, 6 Meter hoch, und die Spiegel konntest du aufmachen und dann dämpfen und so. Da haben wir einfach schon mit den Mikrofonen und mit den Instrumenten viel experimentiert. Das fällt heute leider ein bisschen weg, und dadurch ist die soundliche Vielfalt, egal wie viele Samples du hast auf der Welt, trotzdem die Originalität so ein bisschen weg. Das habe ich beim letzten Stones-Album, nicht dem neuen jetzt, sondern dem letzten, dachte ich auch, als ich die erste Nummer hörte, das Schlagzeug klingt wahnsinnig, ja tierisch, ne? Nur es klingt auf dem ganzen Album gleich. Und dann irgendwann wird es langweilig, weil es klingt powerful, es drückt dich weg. Und dann eine Heavy-Gitarre beim Stones habe ich auch noch nie gehört früher. Also das ist so, irgendwas fehlt mir dann doch an Originalität ein bisschen. Das sind diese Samples, der Typ hat es natürlich Schlagzeugmäßig toll gespielt, aber dann der Producer legt dann Samples drauf. Und das tötet so ein bisschen die Charakteristik des ausführenden Menschen dann.
Ja. Mhm. Wie war denn das beim Album selber jetzt nochmal bei Mr. Bad Guy? Gibt es da so einen Song, bei dem du sagst, das ist so dein Favorit, weil vielleicht auch gerade das Schlagzeugspiel, die Sounds, die du verwenden konntest, so besonders waren für dich oder die dir besonders gut in Erinnerung geblieben sind?
Nee, ich glaube, das ist schon dieser Titel Mr. Bad Guy, der mir am besten gefällt. Den ich auch in meiner Show dann auch immer spiele oder anspiele, um davon dann zu erzählen von Freddy, klar.
Ja, kommen wir auch gleich nochmal dazu, zu deinem Drum Talk, ne? Auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt mal vielleicht nochmal über Freddy erstmal nochmal sprechen, wenn man jetzt so guckt, Freddie Mercury als Musiker, ich meine, wir machen das Special ja zu seinem Geburtstag nicht von irgendwoher, weil ich sag mal so, 80-Jährige gibt es viele. Aber Freddie Mercury gab es leider Gottes nur einmal. Was ist für dich denn, weil du ihn ja gut kennengelernt hast, ob im Feinripp oder nicht, was hat für dich Freddie Mercury so als Musiker bis heute eigentlich so einzigartig gemacht?
Naja, einmal, also das ist ja vollkommen klar, diese Stimme und diese Einzigartigkeit des Ausdrucks, der Dynamik, der Höhe, was der Mann einfach, der hat vor mir gestanden, dieser kleine Kerl. Ich baller da in Musicland, war ein Stahlboden und Scheiben drumherum, Spiegel wie Scheiben. Das hat geknallt wie Sau. Und der Typ steht vor mir und singt und ich höre jeden Ton. Aus diesem kleinen Körper kam so eine Power raus. Mhm. Und der Mann konnte nicht falsch singen. Das ging bei dem nicht. Das war sowas von beeindruckend. Und wenn er im Studio quasi in der Regie so mitgesungen hatte, das sind immer diese Gesten von ihm, kamen dann automatisch. Das ist aus dem ganzen Körper geflossen. Er konnte diese Attitüde gar nicht wegdrücken nach dem Motto, ich bin ja jetzt hier im Studio, deswegen bin ich nicht Freddie Mercury. Der war da genauso wie auf der Bühne. Ja? Und das ist eben das, was ich so toll fand an dem. Diese unglaubliche Intensität in seinem Schaffen und in seinem Sein und in seinem Singen. Das ist einfach unglaublich.
Ja. Das heißt, sein Körper war seine Stimme eigentlich.
Ja, genau. Ja,
unfassbar.
Wenn man jetzt mal abseits vom Studio, vom Musikmachen, vom gemeinsamen, eure Beziehung gewissermaßen anschaut, was gibt es da andere Momente noch, die dir so ein bisschen privat bis heute im Gedächtnis geblieben sind, zusammen mit Freddie Mercury? Warst du denn auch sonst öfter mal mit ihm unterwegs? Warst du zum Beispiel auf seiner Geburtstagsfeier, wo ja Living on My Own auch gedreht wurde?
Leider nicht, weil ich ja in der Zeit dauernd in Mailand, in England, in Amerika und sonst wo war, in Paris. Und am nächsten Tag war ich 2 Tage in Wien und dann war ich wieder 4 Tage dort. Deswegen war ich nicht so oft in München. Wir haben mal telefoniert. Das war ein bisschen peinlich, weil ich Thomas Gottschalk mich gefragt hat, ob Freddy nicht bei Wetten, dass auftreten will. Und dann habe ich Freddy angerufen und ich, naiv wie ich war, rufe ich ihn an und sage, hey Freddy, das ist geil, das ist so die größte Show in Europa. Und dann sagt er, wann denn? Sage ich, ja, nächste Woche. Und dann war seine Frage sofort, wer kann nicht kommen?
Ah.
Und das war natürlich der Killer. Und ich musste dann sagen, Elton John. Und dann hat er gemeint, if she doesn't come, I don't come,
nein,
either. Also war er beleidigt, weil er natürlich nicht als erster gefragt wurde. Da habe ich nicht dran gedacht, aber klar. Man,
ja, das Ehrlichkeit ist halt manchmal dann doch doof, ne?
Naja gut, ich hätte es ja gar nicht anders sagen können. Es war natürlich nächste Woche am
das
Samstag. Ja. Und das war natürlich ein bisschen doof, aber hey. Okay. Er war mir ja nicht böse.
Super Story.
Aber wenn wir jetzt mal generell, weil du hast ja wirklich auch jetzt schon, Phil Collins hast ja auch noch in deiner Liste gehabt, unter anderem. welche Zusammenarbeit mit jetzt auch anderen Künstlern hat dir denn so am meisten Spaß gemacht oder ist dir vor allem am meisten in Erinnerung geblieben?
Naja, da gehört schon natürlich Freddy dazu. Tina Turner in Los Angeles war auch ein Erlebnis, weil Tina, Ike, da reden wir jetzt mal nicht drüber, da können wir auch eine gesonderte Sendung machen. Na, weil sie einfach auch so ein Typ ist, sondern so eine unfassbare Stimme gewesen ist und eine tolle Frau. Und damals war meine Frau noch nicht meine Frau, sondern meine Freundin. Und Tina für uns gekocht hat und nachts mit Claudia auf dem Flur gesessen hat im Studio und gequatscht hat bis 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, während wir im Studio herumgemacht haben. Und wir bei ihr zu Hause gegessen haben, sie hat gekocht und so. Und wenn sie dann später in München war, ohne Ike dann, als Ike Geschichte war sozusagen, rief sie ab und zu an und dann haben wir hier gegessen in München und so. Das war immer sehr schön. Also das war vor allem, ich liebe halt so Künstler, die so original sind. Und dazu gehört unter anderem auch, wenn wir mal in Deutschland bleiben, ein Udo Lindenberg, wie auch eine Nena oder Nina Hagen. Nina ist auch so eine Sängerin, die kommt ins Studio. Da habe ich mal was produziert mit ihr. Und die lehrt da rein ins Mikro und da stimmt einfach alles. Da kommt das Original dir entgegen, gefetzt. Ja, da musst du als Produzent gar nicht mehr so viel machen. Das ist einfach nur geil. Ja. Und solche Künstler, oder Rio war ja auch kein toller Sänger im Sinne von Sänger,
aber
sondern
vom Typ her einfach, ne?
Also ja, vom Typ.
Ausstrahlung und
alles. Ja. Ausdruck, die Texte, das kam. Ich habe Rio zum Beispiel auch so einer. Das ist einer der schönsten Erlebnisse gewesen. Rio war in Genua und ich rufe ihn an, hat er Urlaub gemacht. Rio, ich brauche hier bei 2 Songs für eine Serie, Helicops war das, brauche ich so einen Song, so Hans Albers-mäßig an der Bar, im Hafen, irgendwie so ein bisschen grummeliges Ding, so mit Ziehharmonika und ein bisschen schräg. Ja, ich komme. Dann war er am nächsten Tag da, setzt sich hinten aufs Sofa, ich spiele ihm den Song vor und dann sagt er, ja, sag ich zum, kannst du da mal einen Text schreiben? Sagt er, ja, habe ich schon. Schon fertig. Während der Song das erste Mal lief, hat er den Text geschrieben, geht runter, singt das unten am Hafen. Unfassbar. Ja, also der Song hieß unten am Hafen. Unfassbar schnell und geil und auf den Punkt. Das hat dann dazu geführt, dass er dann eine Rolle sogar in der Serie bekommen hat. Das sind so Dinge, und einfach schön, mit solchen Künstlern arbeiten zu dürfen und immer wieder Leute zu treffen. Ich meine, Udo Jürgens, das ist wieder eine ganz andere Abteilung, aber Udo ja auch. Das ist halt ein Original. Da kannst du nichts dagegen tun. Der ist, wie er ist. Ja, da kannst du mögen oder nicht mögen. Scheißegal. Das ist jetzt auch jetzt nicht nur Musik, die ich mir Tag und Nacht anhöre, aber Udo war eben Udo. So. Und das ist, wenn du mit solchen Leuten arbeiten darfst, ist das relativ leicht.
Das heißt, das sind jetzt letztendlich auch alles so Geschichten, weil das machst du ja jetzt seit 2022, dass du so einen Rückblick blickst mit Drum Talk, wo du so auf deine 5 Jahrzehnte Musikgeschichte sozusagen zurückblickst. Das heißt, gib doch nochmal so einen kurzen Einblick, was du da jetzt genau erzählst. Und ich habe auch was mitgekriegt, dass du da auch Drum-Sachen, also hier am Schlagzeug dann teilweise gar was vorspielst. Also das klingt ganz interessant, was du da so vorführst. Erzähl doch mal gerne ein bisschen was dazu.
Naja, das fängt schon damit an, dass ich mal die erste Single damals mit Orange Peel, meiner Band aus Hanau, ja, da war ich so 15. Da haben wir eine Nummer aufgenommen mit Bellaphone, damals Schallplattenfirma. Mhm. Und die wurde Nummer 1 in Frankreich. Und da spiele ich das mal vor, wie ich da klang. Und wenn du das heute hörst, glaubst du das nicht. Du denkst, es ist heute aufgenommen. Das klingt auch tierisch gut. Im Tonstudio Bauer, damals mit so Tonmeistern mit weißen Kitteln, mit Kuli drin und so, so richtig noch so beamtös. Und das klingt richtig gut. Das ist ein bisschen, ja, wie würde ich sagen, Led Zeppelin-mäßig fast so. Mhm. Und dann erzähle ich eben, was dann kam und dann mit Atlantis in Garum und auch mit Passport und spiele dann mal Titel vor oder zeige Videos auf einer großen Leinwand hinter mir oben und dann steht ein Schlagzeug da. Mhm. Und dann kommt auch Freddy natürlich drin vor oder Bab oder Nena oder was weiß ich was, alles Mögliche, was da so war. Ich kann natürlich nicht alles zeigen, aber die Show hat trotzdem 3,5 Stunden gedauert. Meine Frau meinte, das ist zu lang, bist du wahnsinnig. Okay. Ja, aber dann komme ich dann ins Quatschen und dann kommt noch das, dann kommt noch das. Und ich kann spontan auch einfach sagen, ach nee, das machen wir jetzt nicht und überspringen dann manche Künstler oder nehmen einen anderen rein. Und dann zeige ich zum Beispiel, ja, wie zum Beispiel Double Bass Drum mal so geht, aber nur so ein paar Takte. Also ich gehe den Leuten bloß nicht auf die Nerven, weil das ist auch keine Show für Musiker. Am wenigsten da sind Musiker übrigens. Die meisten sind, ich würde mal sagen, 90% interessierte Fans oder interessierte Menschen, die mitgekriegt haben, dass ich da keine Schlagzeugvorführung mache. Und zum Beispiel beim Scorpions spiele ich den Titel vor, You and I, und dann spiele ich einfach mal einen Groove, der nur Boom, Bang, Boom, Boom, Bang geht. Ja? Und das mache ich mal so 12 Takte lang und sage, hier passiert gar nichts. Das ist einfach nur die Intensität, wann welcher Schlag wie kommt. Und die Dynamik. Und die Leute klatschen sich einen ab, obwohl ich gar nichts Großartiges gemacht habe. Einfach mal zu hören, wie das ist, wenn da eigentlich nichts gemacht wird.
Ja.
Und dann erzähle ich witzige Geschichten und die Leute gehen. Und das ist für mich immer das Schönste, wenn die alle lachend rausgehen dann am Schluss. Weil der Abschluss ist meistens, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also ich will damit nur sagen, ich nehme mich da überhaupt nicht so wichtig wie die Künstler, über die ich da erzähle. Und da sind eben oft ganz witzige, Bobby Kimble, der Sänger von Toto. Da gibt es Geschichten, Leute, ich meine, ich könnte da allein über Frank Farian 3 Abende alleine machen, aber dass es da an witzigen Geschichten gibt. Ja, das fällt mir dann immer so ein und dann geht's halt los. Ja. Da muss ich mich immer zähmen.
Wir müssen mal kommen, ich sehe schon, ja.
Nee, oder umgekehrt, wir machen mal einen Drum, hier Kurt Kress Drum Talk Special hier als Podcast.
Ich habe mit Fred Kogel mal 3 Stunden im BR gemacht. Mhm. Da haben wir fast nur Songs vorgespielt, die ich gespielt habe. Und das
da war 3 Stunden aber schon kurz dann eigentlich, ne? Also da hätten wir noch ein paar Stunden mehr machen können, theoretisch.
Naja, ja, war kurz, relativ kurz. Und aber das war eigentlich eine Vorstufe vom Drum Talk. Und da kam, das ist auch jetzt schon ewig her, bestimmt 8 Jahre oder so, nur da kam schon irgendwie bei mir der Gedanke hoch, dass das auf der Bühne vielleicht lustig sein könnte.
Mhm. Ja, gerne. Komm mal vorbei, wenn du das nächste Mal Talk machst.
Ja, wobei, ich habe jetzt auch letztes Mal 7 Tage hintereinander gemacht und dann kommst du dir schon komisch vor, wenn du ständig über dein Leben erzählst und denkst, das habe ich doch jetzt gerade erzählt. Ach nee, das war gestern und so. Und das war dann so ein bisschen für mich, es hat mich ein bisschen mürbe gemacht, weil dann müsste ich eigentlich jetzt noch mal ein neues Leben veranstalten. Das geht ja nicht. Und habe dann aber Musiker dazu geholt und wir spielen jetzt dann zwischendurch halt auch mal Titel und vielleicht auch improvisierend aus den Titeln, die ich vorgeführt habe, weiter. Und das fanden die Leute tierisch gut. Ja. Und da kommt mir jetzt so langsam die Idee, so eine kleine Trio-Quartett zu machen, indem man auch ohne Videos und ohne Drum Talk einfach irgendwo im Club spielen kann, ohne jetzt die Story immer zu erzählen. Ja. Oder ich mache nur 50% Story und 50% Musik.
Ja, schöne Idee. Super.
Klingt gut. So, wir haben angefangen mit wir legen eine Kassette ein im Jahr 1985 und hören ins Album von Freddie Mercury rein. Wenn jetzt du nochmal die Möglichkeit hättest, einen Nachmittagabend mit Freddie Mercury in München zu verbringen, was würdet ihr machen und worüber würdet ihr sprechen?
Ich glaube, wir würden Musik machen, weil hinterher weiß man immer, was man besser machen kann. Mhm. Und ich würde ihm auch für das Album, wie gesagt, es ist ja ein Album, wo teilweise so Disco-mäßige Titel, Living on My Own und so, wo sie sagen, naja gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, mein Lieblingstitel so ungefähr, aber komischerweise das, was dann übrig geblieben oder viel gespielt wird. Ja. Oft ist das, was man selbst so toll findet, nicht unbedingt der Geschmack der Radiostationen oder der, ich weiß es auch noch, oder der Fans, ich weiß es nicht. Aber Freddy wüsste auch bestimmt, was er besser macht mit dem zweiten Soloalbum.
Ja, leider kam es nicht mehr dazu.
Ja.
Sehr bedauerlich.
Ja, sehr bedauerlich. Ja.
Vielleicht auch nochmal im Punkt so ein bisschen auch als ich sage jetzt mal, Ausblick oder beziehungsweise München war ja, es waren ja viele Leute da. Es waren Queen da, Electric Light Orchestra, Freddie Mercury und so weiter und so fort. Das war ja alles so Mitte der 80er eigentlich. Inwiefern hat sich denn, wie hat sich denn das angefühlt, so München als, wie soll ich sagen, internationalen Musikstandort fast schon zu haben? War das hat sich ja komplett geändert inzwischen, leider Gottes.
Ja, damals war auch Elton John und Billy Squire, habe ich ja auch gespielt, das war ein Riesenhit, da hat er 16 Millionen Alben in Amerika verkauft damit irgendwie. Mhm. Und das war, München war, das hat sich so durchgesetzt, weil damals, das muss man auch sehen, einmal waren die Studios, Union Studios, Music Land Studios, Arco Studios, große Studios da mit großen Maschinen, großen Pulten, was die englischen, amerikanischen Künstler und Tonmeister wollten. Aber es gab einen ganz einfachen Grund, warum die Engländer auch sehr viel in München waren. Einmal diese Studios, dann die schönen Frauen von München, ist auch klar. Und die Stadt ist ja auch nicht so schlecht und so. Aber es war eben auch in England, damals mussten die Menschen bis zu 90% Steuern zahlen. Mhm. Und das war ein wichtiger Grund, sich dort nicht aufzuhalten. Und Queen hatte ja dann auch in Montreux ein Studio, in dem ich auch gearbeitet habe. Gearbeitet, sage ich jetzt schon, gespielt habe. Oh, ja, genau. Und da ist ja dann, wie heißt Deep Purple von Deep Purple, der Riesenhit?
Smoke on the Water.
Genau. Und das war ja, weil damals es gebrannt hat. Und die waren im Studio und haben das gesehen und dann kam eben dieser Smoke on the Water Song zustande. Ja. Aber wie gesagt, München war dann, das setzt sich ja so durch. Elton trifft dann Freddy und Freddy trifft dann die Purple-Leute und dann kommen die Stones und ja, wo habt ihr denn aufgenommen? Ja, da ist cool, da unten, da kommen keine Fans hin, das sieht keiner, da steht auch kein Studio, draußen großen Plakat mit Studio, nichts. Man hat überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwas ist. Und das fanden die Künstler natürlich cool, weil die alle sehr abgeschottet da ihren Unsinn machen konnten.
Ja. Mhm. Also wir sehen schon, wir müssen wahrscheinlich nochmal wirklich mit dir nochmal abseits von Freddy einfach nochmal sprechen.
Ja, aber
ich fand das
unbedingt.
Jetzt schon mal super, super spannend mit dir. Ja, über dich, aber auch eben über deine Arbeit im Studio mit Freddie Mercury zu sprechen. Von daher herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, Kurt.
Ja, danke, dass ihr mich gefragt habt. Das ist ja auch eine Ehre.
Unbedingt. Vielen, vielen Dank.
Okay, alles klar.
Danke sehr.
Tschüss.
Bis dann. Danke euch.
Tschüss.
Ciao.
Boah, wunderbar. Vielen, vielen Dank nochmal, lieber Kurt Kress. Sehr, sehr informativ. Wir haben viel Neues erfahren.
Ja, sehr, sehr spannend. Also auch, ich fand es auch gut, dass wir noch ein bisschen abseits von Freddy gesprochen haben, weil, wie gesagt, nicht umsonst haben wir Kurt so oft schon zitieren dürfen. Das wäre schade gewesen, wenn wir das nicht auch noch ein bisschen ausgekostet hätten. Wobei es für mich auch durchaus Potenziale gibt, vielleicht ihn nochmal einzuladen, weil er hat ja selber gesagt, man kann über ein paar Themen noch ein bisschen länger sprechen. Also vielleicht machen wir das auch nochmal. Aber jetzt zurück. Wir sind jetzt wieder 80 Jahre. Letztendlich am 5. September 2026 wäre Freddy geworden. Es ist irgendwie immer noch so, dass, obwohl es so lange her ist, er eigentlich wirklich ein Teil geworden ist und nicht nur wegen der Straße. Und jetzt mache ich mal so ein bisschen Werbesprecher für euch, weil ich fand es auch spannend, was du jetzt noch dazu beitragen konntest.
Mhm.
Und weil du eben, wie gesagt, diese Queen und Freddie Mercury Touren in München mit guidest, um es jetzt mal so zu formulieren.
Ja.
Und das werden wir auch schamlos ausnutzen. Und wir beide werden nämlich jetzt dann einfach auch mal die Hotspots entsprechend abgehen und euch ein bisschen zeigen, wo und wie Freddy München unsicher gemacht hat.
Dann gewinnt ihr einen Eindruck, was wir da mit unserer Queen Freddie Mercury Tour, mit Muck Tours so alles ablaufen und veranstalten. Und ja, man fühlt sich ein bisschen in die 80er Jahre auf jeden Fall zurück.
Ja, das ist ja, hallo, wir sind ein 80er Jahre Podcast. Und speziell zum Geburtstag habt ihr auch nochmal Besonderes geplant. Also ihr ehrt das Ganze auch nochmal richtig.
Ja, also wir haben wirklich mit den Lokalen, die wir auch ablaufen, gesprochen und praktisch alle wollen sich ein bisschen beteiligen und irgendwie die Deko entsprechend anpassen, einen Brunch machen beispielsweise, eine Party im Anschluss. Und wir werden an dem Tag 4 Touren laufen mit Gästen anlässlich des 80. Geburtstags. Ist praktischerweise ein Samstag, also da haben auch alle ganz entspannt frei und ja, das wird sicher sehr, sehr schön. Ja.
Genau, deshalb würde ich auch vorschlagen, wir werden das auch so ein bisschen, wie gesagt, wir laufen das für euch vorher natürlich schon mal ab, beziehungsweise begleiten das am Ende und man weiß ja nie, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Möglichkeit, da vielleicht nochmal, gerade wenn es eine Party geben wird, vielleicht da kurzfristig auch nochmal auf eine Gästeliste zu kommen, um zu schauen, wie Freddie Mercury seinen 39. Geburtstag gefeiert hat und dann entsprechend ihr den 80. Geburtstag feiert.
Ja.
In diesem Sinne, also ich sag nochmal großes Dankeschön an dich. Ich sag Danke an Kurt Kress und ich hoffe, ihr habt, auch wenn wir, wie gesagt, nur die Spitze des Eisberges, wie soll ich sagen, entdecken konnten, euch ein bisschen was erzählen können zum Thema Freddie Mercury, Queen und der Stadt München. Und ja, wir werden übrigens nicht vom Tourismusverband Münchens gesponsert. Das haben wir einfach aus Überzeugung gemacht.
Ja. Und ich bin froh, also es ist natürlich einfach seit ein paar Jahren mein Herzensthema und ja, jetzt konnte ich das mal so ein bisschen anbringen, ein wenig mehr Insider-Infos.
Gott sei Dank, du durftest es rauslassen.
Sehr gut.
Sehr gut.
Wunderbar,
danke. In diesem Sinne wünsche ich euch was, bleibt uns treu, folgt uns, hört alle Folgen, die wir bis jetzt schon gemacht haben und ja, auch die zukünftigen. In diesem Sinne, macht's gut.
Bye, bye.
Tschüss.